Wenn du über dein Leben nachdenkst, wenn du zurückschaust in deinem Leben, was würdest du sagen, was hat sich in deinem Leben alles verändert, seit du Jesus Christus kennenlernen durftest? Seit du ein Kind Gottes geworden bist, seit du Teil seiner Familie geworden bist. Was hat sich alles verändert? Freiheit, eine neue Freiheit bekommen. Hat sich irgendwas verändert in deinem Leben seitdem? Was für schlechte Gedanken, was für Gewohnheiten, was für Taten vielleicht? Sagst du, hey, das war einmal, aber jetzt nicht mehr. Hast du solche Dinge in deinem Leben? Das gehörte früher zu mir, aber jetzt nicht mehr. Die Begegnung mit Jesus Christus führt zu einem Früher und Nachher. Und wenn sich in deinem Leben gar nichts verändert hat, dann stimmt etwas nicht. Dann bist du diesem lebendigen Gott nicht wirklich begegnet. Dann hast du ihn nicht wirklich erkannt, wie er wirklich ist. Wenn wir Gott als unseren Vater haben, dann wird sein Wesen immer mehr auf uns abfärben. Wir werden ihm immer ähnlicher, wie der Vater, so der Sohn, so die Tochter. Und von dieser Veränderung in unserem Leben spricht auch Paulus im Epheserbrief. Er spricht davon, 3 Kapitel lang, was Gott uns alles geschenkt hat, wie wir gesegnet wurden mit allen geistlichen Segnungen. Und von dieser Veränderung, und er sagt im Epheser 2, 19, ihr seid also jetzt nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Familie, zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Erste, was Gott in uns verändert, ist die Identität. Wir sind nicht mehr länger Fremde, sondern Gottes Familie. Wir gehören zu seinem Haus. Und wenn das passiert ist, dann hat das Folgen, dann ist das nicht nur ein Bekenntnis, dann ist das nicht nur einfach Theorie, sondern das wird je länger, je mehr auch sichtbar in unserem Leben. Dann werden wir auch unser Lebensstil erneuern lassen. Deshalb spricht er weiter auf die nächste Folie. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Das heißt, du kannst eine neue Identität bekommen haben von Gott, aber du lebst immer noch wie früher. Und wie damals in der Familie des Feindes, nicht in der Familie Gottes. Deshalb sagt er, ich fordere euch mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, wie Gott nicht kennt. Das heißt, es ist möglich, dass du mit Jesus unterwegs bist, aber dein Lebensstil hat sich nicht verändert. Die Kinder Gottes leben anders als die Kinder Satans. Und er schreibt in Vers 20, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, wie alte kaputte Kleider, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen wie neue Kleider, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Jesus Christus anzunehmen bedeutet, den alten Menschen abzulegen, nicht mehr länger so zu leben. Und so viele Menschen wollen ihr Verhalten ändern. Wer möchte irgendetwas am eigenen Verhalten ändern? Ich auch, oder? Also, ich glaube, das sind schon noch ein paar Sachen, die ich gerne ändern würde. Aber der Punkt ist, es fängt nicht beim Verhalten an. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, oh, das muss ich ändern in meinem Leben und am Morgen gebe ich mir noch mehr Mühe. Das funktioniert nicht. Womit fängt es an? Es heißt hier, wir brauchen einen neuen Geist. Unser Geist muss erneuert werden und unser Denken muss erneuert werden. Es fängt mit dem Denken an. Was denke ich über Gott? Was denke ich über mich selber? Was denke ich über die Sünde? Und dann, wenn mein Denken erneuert wird, wirkt sich das aus auf mein Reden. auf mein Verhalten, auf meine Emotionen sogar. Das wird erneuert, wenn unser Denken durch Gottes Geist erneuert wird. Wir brauchen einen neuen Geist und ein neues Denken. Aber woran erkennen wir, dass jemand wirklich ein Kind Gottes geworden ist? Gibt es irgendwelche Kennzeichen? Also jeder kann behaupten, ich bin ein Kind Gottes, oder? Aber hier wird Folgendes genannt. 3 Kennzeichen: Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit. Das heißt, je länger ich in der Familie Gottes lebe, desto mehr wird seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und seine Wahrheit auf mich abfärben. Mein Denken, meine Gefühle, mein Reden, mein Verhalten wird immer mehr diese Wesenszüge meines Vaters im Himmel widerspiegeln. Mein ganzer Lebensstil wird sich verändern. Und oft merken wir, ja, wir sind noch nicht da. Wir haben lange genug in einer anderen Familie gelebt. Und wir wussten, wie wir uns zu verhalten haben dort. Und jetzt sind wir Teil einer neuen Familie geworden. Wir haben eine neue Identität, aber wir müssen lernen, wie verhalten wir uns in dieser neuen Familie. Wir müssen das noch lernen. Und deshalb spricht Paulus in unserem heutigen Bibeltext, Epheser 4, Vers 25, Folgendes. Darum legt die Lüge ab, das gehört nicht mehr zu euch. Und haltet euch an die Wahrheit, das ist Gottes Familienkultur, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht. Man kann zornig werden, ohne zu sündigen. Weil Zorn an sich ist noch keine Sünde, sondern was darauf folgt. Was für Worte, was für Taten folgen auf meinen Zorn. Daraus erwächst die Sünde. Auch Gott ist zornig. Habt ihr gewusst, dass Gott zornig ist? Wir haben einen zornigen Gott. Und ich hoffe, dass du diesem Zorn Gottes nie begegnen musst. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Ja, du bist zwar zornig geworden, aber versöhne dich. Bitte um Vergebung, bevor du ins Bett gehst. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen. Das war früher. Das war der Vater, der Dieb. Das war der Vater der anderen Familie. Das gehört nicht mehr zu euch. Und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. In Gottes Familie sind wir fleißig, wir geben uns das Beste, wir sind nicht faul und klauen nicht von den anderen. Und dann weiter, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Das war früher. All die bösen Worte kommen vom Teufel, nicht vom Vater des Lichts. Unsere Worte sollen Leben bringen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Was haben deine Worte für eine Wirkung? Dann heißt es weiter, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht, was ihn betrübt. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, die Garantie, dass Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat und damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Das war vorher, das gehört nicht mehr zu dir, das bist du nicht mehr. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, barmherzig und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das sind die Worte von Paulus an uns heute. Und wenn man weiterliest, erkennen wir eigentlich, um was es geht im Kapitel 5 heißt es weiter, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Wenn Gott unser Vater geworden ist, dann wird sich auch unser Leben verändern. Hier werden zwei verschiedene Familienkulturen beschrieben, die von unterschiedlichen Werten und Verhaltensweisen geprägt sind. In deiner Kultur hat der Teufel das Sagen. Er nimmt Raum im Leben der Menschen. Er prägt und beeinflusst Denken, Fühlen, Reden, Verhalten. Und in anderen Kultur ist der Heilige Geist prägend. Fühlt er sich wohl bei dir, dann wird er sich entfalten und wird dein Denken, dein Reden, dein Verhalten, deine Gefühle erneuern. Und die wichtigste Frage ist nicht, wie steht's um dein Verhalten? Also wenn wir diesen Text lesen, ist wie ein Spiegel und wir, bin ich ein schlechter Christ und ich bin nicht so weit und so. Aber das ist nicht die Absicht von Paulus. Die wichtigste Frage in diesem Text und heute Morgen ist, wem gibst du Raum in deinem Leben? Wem gibst du Raum in deinem Leben? Und wisst ihr, was das Krasse ist? Er schreibt diese Worte an Christen, an wiedergeborene Christen, an Kinder Gottes und sagt, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Er spricht nicht Heiden an, er spricht nicht Satanisten an, er spricht nicht Leute, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, sondern er spricht uns heute Morgen an und er sagt, es besteht die Möglichkeit, dass ich und du dem Teufel Raum gibst in deinem Leben. Wie geht das? Er hat es aufgelistet. Durch Lüge, durch Stehlen, durch böse Worte, durch zornige Worte und Handlungen, durch Bitterkeit und so weiter. Durch Unvergebenheit. Hast du gewusst, wenn du nicht vergibst, gibst du dem Teufel Raum in deinem Leben und du wirst den Folterknechten überlassen und du staunst, warum muss ich so leiden, warum werde ich so geplagt? Ich sage nicht, dass jedes Leiden diese Ursache hat, aber es könnte sein, dass du dem Teufel Raum gegeben hast in deinem Leben und dass er deshalb Schaden anrichten kann in deinem Leben. Wo gibst du dem Feind Raum in deinem Leben? Ich begegne immer wieder Christen, die sagen, ich habe doch gedacht, dass Gott mich schützt. Warum beschützt er mich nicht? Ja, du magst in der Burg in Christus sein, aber wenn du selber Türen und Fenster öffnest, musst du nicht staunen, dass du Schaden nimmst. Das ist etwas Aktives. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Also wir werden nicht einfach überfallen. Wir sind geschützt in Christus, aber wir können ihm Raum geben, ganz aktiv, durch unser unweises Verhalten von früher. Und er schreibt uns nicht diese Worte, um uns einfach ein schlechtes Gewissen zu machen. Nein, das ist nicht der Punkt. Sondern sein Anliegen ist, uns zu zeigen, wie wir in unserem Denken, in unserem Geist, in unseren Gefühlen, Reden und Handeln erneuert werden können. Und der Schlüssel zu dieser geistlichen Erneuerung ist der Heilige Geist. Es heißt hier nämlich weiter, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Betrübt den Heiligen Geist nicht, heißt es in einer anderen Übersetzung. Denk mal an eine sehr gute Freundin oder an einen Freund von dir. Was würde ihn oder sie traurig machen? Was musst du tun, um deinen Freund, deine Freundin traurig zu machen? Irgendeine Ahnung? Also wenn mein bester Freund mich ins Gesicht anlügt, das würde mich sehr traurig machen, ja. Sonst noch eine Idee, wie kann man Leute traurig machen?
Wenn man nicht zu ihnen steht.
Wenn man nicht zu ihnen steht, oder? Wenn man sich wie schämt, oder? Oder wenn man sie im Stich lässt, wenn es am schwierigsten ist, ja. Wie kann man sonst? Wenn man über den besten Freund schlecht redet, wenn man irgendwas Schlechtes spricht, also das geht gar nicht, oder? Also da setzt man die Freundschaft aufs Spiel, ja? Sonst noch eine? Wie? Keine Zeit haben, oder? Hey, du bist zwar mein bester Freund, aber ich habe keine Zeit für dich. Oder das geht nicht, Freundschaft braucht Zeit, ja? Miteinander reden, oder? Nicht ignorieren, oder? Wenn mein Freund im Raum ist und ich so tue, als wäre er gar nicht da, oder? Untreue, Betrug. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist will dein bester Freund sein. Und was macht ihn traurig? Wenn du ihn ignorierst, wenn du keine Zeit für ihn hast, wenn du ungehorsam bist, wenn du auf seine Rede nicht achtest, dann ist er traurig. Wenn du Sachen tolerierst in deinem Leben, die unheilig sind, dann ist der Heilige Geist traurig, dann ist er betrübt und dann kann er sich nicht voll entfalten in deinem Leben. Übrigens auch Kontrolle. Wenn du deinen Freund ständig kontrollierst, dann ist er nicht mehr lange dein Freund. Dann wird er die Ferne suchen, die Weite suchen. Weil wenn Menschen sich eingeengt fühlen, dann ist es nicht mehr gut. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist, wenn wir immer bestimmen und kontrollieren wollen, was er darf und was er nicht darf, wenn mein Verstand sagen soll, was er zu tun hat und nicht, dann ist er traurig, dann ist er betrübt. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was den Geist traurig macht?
Ja, Zurückhaltung der Emotionen. Mhm.
Einige von euch, und das war ich auch früher, glauben zwar, dass es den Heiligen Geist gibt, aber leben so, als gäbe es ihn nicht. Das ist hart, aber das ist eine bittere Realität. Manche von euch reden nie mit ihm. Und wenn man einen Freund hat, mit dem man nie redet, dann muss ich mich fragen, was für eine Freundschaft ist das? Wenn man ihn ständig kontrolliert, was für eine Freundschaft ist das? Und ich bin an einen Punkt in meinem Leben gekommen, wo ich realisiert habe, er soll der beste Freund in meinem Leben sein. Und ich bete jeden Morgen, Heiliger Geist, nimm du völligen Besitz von mir. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, wenn ihr hört, dass ein Mensch besessen ist von bösen Mächten, von Dämonen. Merkt man was? Ich habe es auch gesehen, ja, man merkt. Aber wie sieht es aus, wenn jemand besessen ist vom Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist voll Besitz hat über uns? Sollte man das merken, oder? Und das ist mein Wunsch, Heiliger Geist, nimm du völligen Besitz von mir. Und das ist zugegeben ein gefährliches Gebet, weil dann geht es nicht mehr um mich, um meine Kontrolle, dann habe ich es nicht mehr im Griff. Aber das Leben wird spannend und abenteuerlich, geisterfüllt und begeisternd. Hast du dem Heiligen Geist schon uneingeschränkten Zugang zu deinem Leben gegeben? Oder entweder geben wir dem Feind Raum in unserem Leben oder dem Geist. Und die Frage ist, hast du ihm uneingeschränkten Zugang zu deinem Leben gegeben, deinen Generalschlüssel? Hast du ihm gesagt, alle Räume darfst du haben? Oder sagst du, so im Wohnzimmer darfst du schon, aber in anderen Bereichen nicht? Wenn du ihm diesen Zugang gibst als deinen besten Freund, dann kann er dein Denken, dein Fühlen, dein Reden, dein Handeln erneuern. Merkt ihr, der Fokus ist nicht in erster Linie die Änderung des Verhaltens, sondern die Änderung des Denkens durch den Heiligen Geist. Es geht nicht darum, dass wir uns noch mehr anstrengen, sondern es heißt hier, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Weil Gott unser Vater geworden ist, weil wir erkannt haben, wie freundlich und wie mitfühlend und wie vergebungsbereit er ist. Deshalb werden wir anders leben. Und der Grund, dass du so hart bist mit anderen Menschen und so unfreundlich und so Mühe hast, anderen Menschen zu vergeben, ist, dass du vergessen hast, was am Kreuz passiert ist. Das Kreuz zeigt uns Gottes Barmherzigkeit und Freundlichkeit, sein Mitgefühl und seine Vergebungsbereitschaft. Geh zurück zum Kreuz. Erkenne neu, was es Jesus gekostet hat, dir zu vergeben, und dann wirst du auch von Herzen vergeben können. Gottes Erkenntnis brauchen wir, damit wir erneuert werden. Was hast du für eine Vorstellung von Gott? Was hast du für ein Gottesbild? Was für Eigenschaften kommen dir als erstes in den Sinn, wenn du an Gott denkst? Wie würdest du Gott beschreiben? Jemand, der, da kommt ein Buddhist oder ein Hinduist und der fragt, aber wie ist denn dein Gott? Was würdest du sagen?
Allmächtig.
Allmächtig. barmherzig, gnädig und voller Güte. Der Gott aller Götter. Der Gott aller Götter. Voller Liebe. Offene Arme. Ein Vater, der mich mit offenen Armen erwartet. Sonst noch was? Vollkommene Liebe. Weißt du, wenn du ein Gottesbild hast von einem Gott, der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst, um dich bestrafen zu können, dann wirst du genauso auch mit deinen Mitmenschen umgehen. Wenn du ständig den Eindruck hast, dass Gott dich wirklich nicht annimmt und dass du ständig dich schämen musst über deine Vergangenheit und dass Gott so ja, halbwegs darüber hinweggeht und so, dann wirst du auch genauso umgehen mit deinen Menschen. Aber wenn du verstanden hast, wie Gott wirklich ist, dann wird das etwas mit dir machen. Im ersten Titusbrief habe ich eine spannende Stelle entdeckt, Titus 3, wo Paulus beschreibt, wie die Gotteserkenntnis zu einem erneuerten Leben führt. Das heißt hier, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Das war schlimm, aber das war vorher, oder? Früher. Doch dann ist die Freundlichkeit Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden durch Christus. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie er vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte, weil er barmherzig ist. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuende Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Er ist so großzügig. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Bist du diesem Gott begegnet? Hast du realisiert, was für ein Menschenfreund unser Gott ist? Was für eine Liebe, was für ein Erbarmen, was für eine Gnade, was für eine Großzügigkeit? Diese Erkenntnis wird zu einem veränderten Leben führen. Und wenn du merkst, es fehlt mir wirklich an Freundlichkeit, es fehlt mir wirklich an Barmherzigkeit, es fehlt mir an Großzügigkeit, es fehlt mir an Gnade, weißt du, was der Schlüssel ist? Zu Gott zu gehen und sagen, Vater, zeig mir, wie du bist. Fühle du mich neu mit deinem Wesen, damit ich all das weitergeben kann. Eigentlich sind wir nur ein Rohr, nur ein Kanal für Gottes Freundlichkeit, für Gottes Liebe, für Gottes Barmherzigkeit. Und wir müssen nur darauf achten, dass die Röhre sich nicht verstopfen, oder? Dass der Dreck, wir brauchen einen Filter, oder? Dass es nicht voll wird mit Dreck. Und dann geht es einfach darum, dass es durch uns fließt, seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit, seine Liebe, all das. Weißt du, unser Tun ist immer eine Reaktion auf Gottes Tun. Er hat alles schon getan, bevor wir irgendwas getan haben. Es geht nicht darum, was wir alles können und nicht können, sondern wie wir auf sein Handeln reagieren. Weil er so freundlich ist, deshalb sind wir freundlich. Weil er uns so liebt, deshalb können wir lieben. Weil er uns so vergeben hat, deshalb bekommen wir die Kraft zu vergeben. Gott erwartet nichts von dir, was er dir nicht schon zuvor geschenkt hat. Vor jedem Anspruch Gottes kommt sein Zuspruch. Vor Epheser 4 kommen 3 Kapitel Zusprüche. Das bist du in Christus, das bist du in Christus, das hast du empfangen. So bist du beschenkt worden mit jedem geistlichen Segen und deshalb wirst du anders leben. Versteht ihr? Nicht einfach eine Liste von Forderungen, sondern bevor wir irgendwas tun sollen, hat Gott so vieles für uns getan. Und auch wenn wir gleich das Abendmahl feiern, erinnern wir uns, was der Vater für uns getan hat. Wie er seinen Sohn Jesus gegeben hat, um uns einen wunderbaren Tausch zu ermöglichen. Er nimmt unsere Sünden, gibt uns Vergebung. Er nimmt unsere Krankheiten, gibt uns Heilung. Er nimmt unsere Flüche, gibt uns seinen Segen. Er nimmt unsere Scham und gibt uns Ehre und Würde. Was für ein Gott. Und weil wir all das empfangen, können wir all das auch weitergeben. Statt Menschen zu beschämen, schauen wir, dass ihre Würde wiederhergestellt wird. Statt Menschen krank zu machen durch unsere Worte und Taten, schauen wir, dass sie Heilung erfahren. Statt Menschen gefangen zu nehmen und zu kontrollieren, führen wir sie in die Freiheit. Statt Menschen zu fluchen mit unseren Worten, segnen wir sie und sprechen Leben aus. Warum? Weil wir all das beim Kreuz empfangen haben durch diesen heiligen Tausch. Aber wisst ihr, Gott ist so heilig, dass Jesus sterben musste. Er konnte nicht einfach sagen, ja, ich vergib euch, fertig. Nein, Gott ist heilig und gerecht, deshalb musste das Blut von Jesus fließen. Und wenn wir das geringschätzig achten, dann sind wir in Gefahr. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, dass wir achtsam sind, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir uns bewusst machen, Gott ist ein heiliger Gott, dass wir nicht einfach so als Tradition das Abendmahl nehmen, jeder macht's. Nein. Sondern dass wir uns überlegen, was hat Jesus für uns getan? Was passiert gerade da? Habe ich diese Vergebung angenommen? Habe ich diese Vergebung auch weitergegeben? Gibt es Leute in meinem Leben, denen ich nicht vergeben habe, dass wir uns prüfen? Gibt es Türen, wo ich dem Teufel Raum gebe in meinem Leben immer noch? Ich möchte euch aus dem 1. Korinther 11 vorlesen, was Paulus in Bezug auf das Abendmahl sagt. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen. Und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Krasse Worte, die Paulus hier bringt, aber das ist die Wahrheit. Wir können nicht einfach mit Gott spielen. Wir können nicht nur ein bisschen Christ spielen und wir geben dem Teufel Raum in unserem Leben und dann denken wir, ist alles halb so schlimm, uns ist vergeben und die Gnade ist groß. Nein, diese Gnade war keine billige Gnade, sondern diese Gnade hat Jesus sein Blut gekostet. Deshalb ist es Zeit, dass wir Buße tun, wo wir Buße tun sollen, dass wir uns demütigen vor Gott, dass wir die Werke der Finsternis ablegen und wir dürfen das bringen, das Lügen und all die Worte und Zorn und all das, Unvergebenheit. Wir dürfen vor Gott bekennen, Vergebung annehmen und dann gehen wir und nehmen wir das Abendmahl. Dieser Text ist nicht dazu gedacht, um den Leuten Angst einzujagen, ja, nicht das Abendmahl zu nehmen, oder? Aus Angst krank zu werden. Nein, sondern dass wir uns prüfen vor Gott und dann gehen wir und nehmen wir das Abendmahl. Aber lasst uns diese Zeit haben vor Gott, wo wir uns prüfen, wo wir uns selbst beurteilen. Gib ich dem Feind irgendwo Platz in meinem Leben? Wie ist meine Beziehung zum Heiligen Geist? Gibt es irgendetwas, was ihn in der letzten Woche traurig gemacht hat? Und gibt es Menschen in meinem Leben, denen ich noch nicht wirklich vergeben habe? Wir dürfen das vor Jesus bringen, all das empfangen von ihm, was wir nicht selber aus eigener Kraft tun können. Und dann können wir das Abendmahl feiern. Lasst uns beten. Vater, wir kommen in deine heiligen Gegenwart. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der sein Leben für uns vergossen hat. Ohne Jesus können wir nicht vor dir bestehen. Danke, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Aber wir bekennen uns schuldig, dass wir durch unser Denken, durch unser Verhalten, durch unser Reden, durch unsere unkontrollierten Emotionen deinem Namen Schande bereitet haben, immer wieder. Wir bekennen unsere Schuld und wir bitten dich um Vergebung und wir empfangen deine Vergebung, weil du alles bezahlt hast am Kreuz, Jesus. Heiliger Geist, vergib uns, wo wir dich ignoriert haben, wo wir dich kontrolliert haben, wo wir uns mehr auf unseren Verstand verlassen haben als auf dich, wo wir dich betrübt haben, traurig gemacht haben durch unser Verhalten, durch unser Reden, durch unser Denken. Heiliger Geist, nimm du völligen Besitz von uns. Komm, Heiliger Geist. Und wirk du Erneuerung in unserem Geist, in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Reden und Handeln. Wir brauchen dich. Sei du unser bester Freund. Mach Jesus groß in unserem Leben. Heilige du uns durch und durch. Reinige du deine Braut, damit wir bereit sind auf die Wiederkunft von Jesus. Du sagst, die Zeit ist kurz. Es bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Bitte dich, dass wir erfasst werden von dieser Dringlichkeit, dass wir die Zeit weise nutzen. Hilf uns aufzuwachen, weck uns auf, weck uns auf, weck uns auf. Wir brauchen deine Erweckung, Herr. Du bist so ein Menschenfreund. Danke, hast du dein Leben gegeben für uns am Kreuz, damit wir nicht selber sterben müssen. Reinige uns, damit deine Menschenfreundlichkeit, deine Liebe, deine Barmherzigkeit und Gnade durch uns fließen können. Ich will ein Gefäß sein für dich, Herr. Füll du mich, damit es immer wieder überfließt. Danke dürfen wir voller Zuversicht jetzt miteinander das Mahl des Herrn feiern und von dir alles empfangen, was wir brauchen: Vergebung, Heilung, Wiederherstellung, Freiheit und deinen Segen. Und Würde und Ehre als deine geliebten Kinder. Danke für diesen wunderbaren Tausch, den wir in Anspruch nehmen dürfen. Wir segnen in deinem Namen das Brot und den Traubensaft. Es soll uns am Körper, Seele und Geist stärken. Amen.